Kunst- und Kulturradio
International.
In Memoriam Rolf Schwenter. Am 21. Juli dieses Jahres ist Rolf Schwenter im Alter von 73 Jahren in Kassel gestorben. Aus diesem Anlass bringen wir in Gedenken an Rolf Schwenter einen Nachruf mit Ausschnitten aus Lesungen des Ersten Wiener Lesetheaters und einem vor einiger Zeit geführten Interview mit Rolf Schwenter. Susanna C. Schwarz-Aschner, Eva Philipp sowie Marius Gabriel, Mitglieder des Ersten Wiener Lesetheater, teilen mit uns ihre Erinnerung an Rolf Schwenter, einen der Mitbegründer des Ersten Wiener Lesetheaters.
Georg Trakl, Blaubart, ein Puppenspiel, Fragment. Vorausnahme. Beklage du, Gerechter, das wirre Bild, das von Gelächter und Irrsinn zerwühlt. Glaub mir, bis wir uns wiedersehen, wird mein Held auf sittsameren Wegen gehen. Amen. Erste Szene, zweite Fassung, Zimmer im Schloss. Es ist Nacht, Orgelspiel verklingt.
Gott sei ihm gnädig, die Mess ist aus. Nun treten sie aus der Kirche heraus. Gott sei ihr gnädig.
Gott sei ihr gnädig, der bleichen Braut. Mir ist, ich hört einen seufzenden Laut der Nacht entsteigen. Gütiger Gott, hilf den Sündern aus ihrer Höllennot. Ich halt's nicht aus.
In den Wipfeln wühlt das Frühlingsgebraus. Sei still, mein Knabe, sie nahen.
Die alle nach dieser Nacht den Tag nicht sahen. Nun sind sie da unten wieder erwacht und seufzen in der Blutbrautnacht. Nimm mir Ohr und Aug. Ich bin verflucht. Die Nacht ist voll Wahnsinn und verrucht. Hilf, Alter, hörst du das Schreien?
Nein!
Ich sah sie gehen wie verlöschend Licht durch meinen Traum und lasst es nicht, fasst es nicht, fühlt ihre Nähe, wie im Fieber glühen. Und musste schreien und vor ihnen fliehen. Ein böser Traum hat mich krank gemacht. Nun weine ich die ganze Nacht. Ich vergaß, warum?
Deine Kindertage sind um.
Lass mich fort, Greis. Lass mich fort. Aasgeier umflattern wieder den Ort. Sie gießen Blut auf die Schwelle hin, dort, wo die Braut muss niederknien. Sieh, Alter, siehst du das Blut?
Der Fackeln flackernde Glut.
Die Schatten winken der bleichen Braut. Was heißt mich tun, da vor mir so graut? Kehr um, du Magd, ein Schritt noch vom Tor. Ihr geliebten Frauen, tretet doch vor. Der Tod vor der Schwelle, bete für mich. Der Tod vor der Schwelle. Lass mich sterben für dich, Maria Jungfrau, bitt für mich. Er stürzt sich zum Fenster hinaus.
Lässt du darum Frühling werden, Gott auf dieser dunklen Erden?
Rolf Schwenter, geboren am 13. August 1939 in Wien als Rudolf Schesswender, war Schriftsteller und Sozialwissenschaftler.
Ich habe mich ja auch, wie der Existenzialist sagen würde, als Rolf Schwenter zunächst konstituieren müssen. Ich bin nicht als Rolf Schwenter auf die Welt gekommen.
Rolf Schwenter entstammte einer zweisprachigen Familie und wuchs mit Ungarisch und Deutsch als Muttersprachen in Wien auf. In Wien studierte er und promovierte in den Rechtswissenschaften 1962, Staatswissenschaften 1965 und Philosophie 1968.
Ich musste kombinieren sowohl das Studium, das mir meine Eltern zu bezahlen bereit waren, das ein sogenanntes Brotstudium war, wie das juristische, und die beiden Studien, die mich eigentlich interessierten. Und diese Kombination habe ich halt geschafft innerhalb von 10 Jahren. Also wenn jemand mich dann zu fragen pflegt, wie war das mit den drei Studien, pflege ich zu antworten, viel Arbeit. Das war schon nicht, ja. Ich habe die nicht in der Lotterie gewonnen. Zum anderen war es deswegen vor allem, also die wenigstens die zwei weiteren Studien, eine Frage des Interesses, weil das Ganze ereignete sich in den Jahren 1957 bis 1967, damals absolut nicht absehbar war, dass das jetzt innerhalb der Berufstätigkeit mir mal nützen konnte. Ich meine, es ist bekannt, dass in den damaligen Zeiten in Österreich die Stellen der Hochschullehrer strikt kontingentiert waren, dass das meistens, wenn ich es etwas zu flapsig und etwas zu allgemein sagen darf, im Detail war es sicher anders, dass CVer oder vergleichbare Personen, die Professoren waren, dann ihre Bundesbrüder als Assistenten nahmen und die dann als nächste Generation vorgesehen waren.
Vor der Namensänderung und während der Studienzeit war der stets auffällig unangepasst gekleidete bloß als der Chess bekannt. Schwender war in den Jahren 1959 bis 67 Koordinator einer informellen Gruppe zu Wissenschaft und Kunst.
Das ist faktisch der Gründungsmythos der informellen Gruppe gewesen, dass wir haben immer unter Raummangel gelitten, das tun wir ja heute noch, und da fanden es drei Leute als interessant, im abgesperrten Kobenzl-Bunker eine Leseaufführung von eher unheimlicher Literatur zu machen, also von Edgar Allan Poe bis über Gustav Meyrink bis Hans Karl Artmanns Köller Stirn und vergleichbare oder Blaubart. Nur es kann der Beste nicht im Frieden leben, wenn es dem halbguten Nachbarn nicht gefällt. Als wir mitten im zweiten Teil waren, kam die Polizei und holte uns raus. Und verfrachtete uns ins Bezirkskommissariat Döbling, wo sie uns zunächst mal beschuldigten, dass wir Orgien gefeiert hätten, was zu skurrilen Situationen beim Verhör führte. Also ich kann das selbstredend nur über mein eigenes Verhör sagen, wo sie ständig irgendetwas orgienmäßig Auswertbares von mir hören wollten, während ich auf der anderen Seite ihnen ständig versuchte zu erklären, wer Hans Karl Artmann ist und was Villon so gemacht hat und so weiter. War, wie gesagt, eine sehr skurrile Situation, die dann ein eigentümlich weltweiser Polizist zum Schluss mit der salomonischen Formel im Protokoll gelöst hat, indem er mich unterschreiben ließ. Und erkläre ich hiermit ausdrücklich, dass dies der einzige Zweck der Veranstaltung dort war, nämlich die Leseaufführung. Damit war dann ex negativo die Orgie ausgeschlossen und wir konnten unsere Wege ziehen.
1968 bis 70 Mitarbeiter der Zeitschrift Song, 1968 bis 71 freischaffender Liedermacher und trat 1967 und 68 auf den Waldeck-Festivals und 1968 bei den internationalen Essener Sonntagen auf.
Ich war ja dann nach den drei Studien erwerbslos und habe mich 4 Jahre lang, bevor ich eine Assistentenstelle in Heidelberg bekam, als freischaffender Liedermacher durchgeschlagen.
1970 veröffentlichte er die Lieder zur Kindertrommel. Dabei setzte er auf eine Antiästhetik, die sich den vertrauten Hörgewohnheiten entziehen sollte, um die notwendige Aufmerksamkeit zu erzielen. 1971 erschien die erste Auflage seiner Theorie der Subkultur. Von 1971 bis 1974 war er Assistent am Institut für politische Wissenschaft der Universität Heidelberg. Von 1975 bis zur Emeritierung 2003 war er Professor für Devianzforschung an der Universität Kassel. Schwender war eine Zentralfigur verschiedener Bewegungen wie der Gesundheitsläden, der deutschen Antipsychiatrie und des Mannheimer Kreises Kritische Psychiatrie, des Theoriearbeitskreises Alternative Ökonomie in der Arbeitsgemeinschaft sozialpolitischer Arbeitskreise. Er baute die sozialpolitische Gesellschaft auf, betreute das jährliche Mainzer Festival Open Ohr und sang gelegentlich auf Tagungen in evangelischen Akademien. Bis zuletzt organisierte er am 1. September in Wien Lesungen zum Antikriegstag. Er war Mitbegründer des ersten Wiener Lesetheaters und zweiten Stegreiftheaters.
Wir haben das Lesetheater gegründet, nachdem es sowohl in Wien als auch in Kassel eine Reihe von Vorerfahrungen gegeben hatte, aus der Absicht heraus Stücke und Texte, die gerade nicht auf dem Repertoire eines der etablierten Bühnen sind, dennoch Menschen vermitteln zu können. Und das haben wir 14 Jahre lang in etwa gemacht, wobei die Fragestellungen sich im Laufe der Zeit immer mehr ausgeweitet haben. Allerdings gilt das auch für das Theater, wo ja heutzutage auch schon gelegentlich Lyrik oder philosophische Texte oder sonst was zur Aufführung kommen. Selbstredend kommt all das auch bei uns am Lesetheater zur Aufführung. Ich habe immer in Anlehnung an Grotowski gesprochen, vom Lesetheater als armem Theater der Texte. Das ist sicher gleichzeitig fantasiefördernd und gleichzeitig kostengünstig, dass es kein Bühnenbild gibt, keine Kostüme gibt, keine Videofilme im Hintergrund gibt, obwohl das wäre theoretisch möglich, dass es die mal gäbe, sondern dass die Konzentration der zuhörenden Personen auf das Wort gerichtet wird. Es ist eine Hinlenkung auf den Text. Es erfordert eine größere Konzentration auf den Text, als wenn durch alle möglichen Gadgets, wozu heute noch sehr oft auch die Art der Musik zählt, die dazu kommt, der Zuschauer oder die Zuschauerin vom Text abgelenkt werden. Also wir haben einen Pool von 330 Mitlesenden. Davon sind immer ein paar Dutzend in Karenz aus irgendwelchen Gründen. Es handelt sich dabei ungefähr jeweils zu einem Drittel um Personen mit Schauspielausbildung, um Schreibende und um alle anderen.
Er war Mitbegründer des Vereins zur Förderung alternativer Kultur e.V. in Kassel. Den Kassel-Lehnern, meistens als offenes Wohnzimmer bekannt. Von 1992 bis 2002 war er Vorstandsmitglied der IG Freie Theaterarbeit in Wien und von 2001 bis 2005 Präsident der Internationalen Erich-Fried-Gesellschaft. Im Jahr 1980 erschienen die Lieder zum freien Gebrauch unter dem aus dem bekannten I Can't Get No Satisfaction bewusst politisch eingedeutschten Titel Ich bin noch immer unbefriedigt. Im Rotbuch Verlag. Im Deutige Verlag erschien 1996 der Lyrikband Drizzling 50s. Rolf Schwender lebte in Wien und Kassel und war Vorstandsmitglied und seit Juni 2006 Präsident der Grazer Autorinnen-Autorenversammlung. 2008 erhielt Schwender das Marburger Leuchtfeuer für soziale Bürgerrechte der Humanistischen Union. Rolf Schwender starb am 21. Juli 2013 in Kassel.
The long and winding road. Disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to
times I've been alone, many times I've cried. Anyway, you'll never know the many ways I've tried, but still they lead me back to the long winding road. You left me standing a long, long time ago. Don't keep me waiting here. Don't keep me waiting. Lead me to your door. Yeah, 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 yeah.
Es war unser Wunsch, dass Manfred Kobot als Gründungsmitglied des Lesetheaters den Programmreigen des heutigen Abends eröffnet. In seiner Anmeldung hatte er so viele Ideen, dass ich nur sagen kann, lassen wir uns überraschen, womit der Rolf und uns jetzt erfreuen wird.
Es ist mir eine ganz besondere Freude, da sein zu dürfen und mit dem anzufangen. Ich habe also ein paar Notizen gemacht, aber ich weiß nicht, ob ich mir an das halten werde. Oder es wird zwar ein Zwischending zwischen Plaudern und Vorlesen sein und noch einiges mehr. Madonna, hört man sagen, sei eine Pop-Ikone. Mag sein. Rolf Schwenter jedenfalls ist eine Devianz-Ikone oder eine Underground-Ikone. Vielleicht besser eine Ikone ohne, nämlich irgendeinen Zusatz. Zwei der Vorredner haben ja schon von diesem legendären Club 2 berichtet. Ich habe den auch gesehen und mir ist jetzt eingefallen, da hat es ja noch eine zusätzliche Marginale gegeben, die keiner der beiden erwähnt hat. Und das war nämlich das, dass der Herr Bezirksvorsteher des ersten Bezirkes, der Teilnehmer war an diesem Club 2, nur sagen wir mal, ein bisschen despektierlich mit dem Rolf geredet hat. Du hat er ihn geduldet. Man, klar, so einen Sandler braucht man nicht Saison. Während den im zwetschgenblauen Anzug erschienenen Sandler und mit Krawatte hat er immer Sie gesagt. Und dann hat man aus dem Hof gehört, den Moderator, Diskussionsleiter, und gesagt, na, das ist der Professor und der Sandler ist der. Ne? Und das habe ich einfach wunderbar, das werde ich mein Leben nie vergessen und sicher noch ein paar hundert Mal erzählen, weil das einfach... Und dann in diesen 70er Jahren habe ich Plattenrezensionen geschrieben, weil mir ist keine bessere Möglichkeit eingefallen, legal und gratis zu LPs zu kommen. Jetzt habe ich halt Plattenrezensionen geschrieben und da kam natürlich auch, da habe ich den Rolf schon gekannt, die viel gerühmten Lieder zur Kindertrommel. Und geschrieben habe ich damals, das ist in den Neuen Wegen, in der Oktobernummer 1980 erschienen. Vor nunmehr 11 Jahren aufgenommen wurden Rolf Schwenters Lieder zur Kindertrommel, als man noch voll Optimismus auf eine neue, bessere Zeit hoffte, dass die Lieder noch heute Gültigkeit und Faszination besitzen, spricht für sie und gegen die politische Entwicklung. Ohne technische Unterstützung schreit da einer seinen Unmut heraus. Manchen Punk-Sänger wünsche ich eine Stimme wie die von Dr. Rolf Schwenter. Ja, das habe ich damals geschrieben und erwähnen möchte ich vielleicht noch, dass diese LP am 29. September 1969 veröffentlicht worden ist, in München aufgenommen. Und den Rolf kannte ich damals eben aus der Grazer Autorenversammlung. Sie hieß damals noch Grazer Autorenversammlung, also die
In Memoriam Rolf Schwender. Ich darf jetzt die Gäste begrüßen vom Ersten Wiener Lesetheater. Susanna C. Schwarz-Aschner, Eva Philipp und Marius Gabriel. Hallo.
Hallo. Hallo. Guten Abend.
Ihr werdet uns jetzt ein wenig etwas über Rolf Schwender erzählen, wie ihr ihn erlebt habt.
Ja, ich kann erzählen, wo ich Rolf das erste Mal begegnet bin. Ich bin zu einer Leseaufführung gegangen, weil ich mir gedacht habe, Lesetheater sagt mir jetzt gar nichts, was denn das wohl sein soll. Und kam also damals, das hat in der Phonothek damals stattgefunden, kam hinein, da saß ein großer, voluminöser, etwas unfrisierter Mann an einem kleinen Tischchen und wollte Eintrittsgeld. Dem konnte ich mich entwinden, indem ich also gesagt habe, dass ich da mit einer Lesenden verabredet bin. Und dann habe ich mir diese Lesung also angehört. Und der Mann, der da an der Kasse saß, war dann später auch auf der Bühne. Und ich habe erst nachher erfahren, dass das also Rolf Schwender ist. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt gar nicht. Und die Leseaufführung war, ja, ein bisschen so teilweise halt nicht so besonders gut gelesen, teilweise sehr gut gelesen. Und das hat Lust in mir erweckt, auch mitzumachen. Und so bin ich zum Lesetheater gekommen, weil ich mir gedacht habe, das kann ich auch.
So, bei mir war es so, dass ich mit zwei Freunden immer wieder gelesen habe, privat. Wir haben uns gegenseitig Gedichte vorgelesen und ein vierter gemeinsamer Freund meinte, ihr kehrt ja eigentlich ins Lesetheater, die machen das, was ihr privat macht. Und dann war ich so zwei, dreimal zuhören und zuschauen. Und dann gab es Weiland noch, jetzt wisst ihr, wie lange das her ist, in der Szene Wien ein Fest der Freien Theater und ich war dort. Und Rolf kommt zu mir und sagt, bist du noch um Mitternacht da? Und ich sage, nichts ahnend, ja natürlich, ja dann wirst du einspringen. Und ich bin furchtbar erschrocken und habe gesagt, ja aber, Und er hat mir den Text gegeben und hat gesagt, irgendwann musst du ja zum Schwimmen anfangen. Das war das Geheul von Ginsberg. So hat es dann begonnen und das ist ungefähr 17, 18 Jahre her.
Ich kam aus einer Gruppe aus Stuttgart aus den 80er Jahren, die hieß Studio Gesprochenes Wort. Und in den 90er Jahren waren Uni-Proteste, ich weiß jetzt nicht mehr welche, weil ich mit der Wiener Uni nie zu tun hatte. Und da gab es eine 33-stündige Lesung, also eine dieser legendären Marathons, in denen sie die letzten Tage der Menschheit vorgetragen haben. So eine Kooperation von der Geisteswissenschaftlichen Fakultät und dem Ersten Wiener Lesetheater. Mich hat die Geisteswissenschaftliche Fakultät beigesteuert, das Lesetheater habe ich so zum ersten Mal gesehen. Ich habe zwei Stunden lang German gemacht, auch Hans-Rewolf Käfer war dort und hat German gemacht. Wir kamen ins Gespräch, er hat dann dem Rolf vorgeschlagen, du, ich habe da jemanden kennengelernt, den könnte man brauchen. Dann kam ein Brief von Rolf und so kam ich dazu.
Ja, Musik nächstes Mal. Jetzt hören wir uns etwas an von Rolf Schwender vom Lesetheater. Ein Akter von Hans Eichhorn vom Fahrradfahren.
Aus dem Programm Ein Akter und drei Minuten Spiele neuer österreichischer Autoren, verantwortlich Hans-Rewolf Käfer.
Wir beginnen mit einem Stück von Hans Eichhorn, Vom Fahrrad haben. Ein Mann sitzt ein Fahrrad neben sich an einem Beratungstisch, eine junge Frau davor am Computer.
Was kann ich für Sie tun?
Nichts, Sie können wahrscheinlich nichts für mich tun.
Ist das Ihr Fahrrad?
Nein, ich habe es mir nur ausgeliehen.
Und warum lassen Sie es nicht vor dem Eingang zur Beratungsstelle stehen?
Das Fahrrad muss bei mir sein.
Warum wurden Sie gekündigt?
Wegen des Fahrrads. Mein Arbeitgeber hat mir nicht geglaubt, dass es immer bei mir sein muss.
Und welchen Beruf haben Sie erlernt?
Elektrotechniker.
Wo haben Sie bisher gearbeitet?
Das sehen Sie doch auf dem Bildschirm.
Und Sie wollen wieder als Elektrotechniker arbeiten?
Nein, ich würde gerne Fahrräder reparieren.
Also zurzeit sehe ich in der Branche keine Möglichkeiten.
Und wo gäbe es Freistellen?
Na, im Dienstleistungssektor. Hilfskräfte für den Pflegedienst werden gesucht.
Naja, falls ich mein Fahrrad dabei haben kann.
Sagen Sie, warum geht ohne dieses Fahrrad bei Ihnen gar nichts?
Das ist eine ellenlange Geschichte. Wenn Sie Zeit und Lust haben, ich kenne ein fahrradfreundliches Café gleich um die Ecke, da könnten wir zu dritt hin.
Aber Sie sagten doch, das Fahrrad gehört nicht einmal Ihnen. Wieso hängt Ihr Herz so an diesem Fahrrad?
Das ist wieder leicht zu erklären. Ich habe just, weil es mir nicht gehört, Angst, es könnte mir gestohlen werden.
Ja, gibt es nicht andere Möglichkeiten, das zu verhindern, außer es überall hin mitzuschleppen?
Alle anderen Möglichkeiten sind unakzeptierbar. Ein Horror. Wollen Sie an ein Verkehrszeichen gekettet werden?
Nicht unbedingt. Wenn Sie verheiratet wären, würden Sie doch Ihre Frau überall hin mitnehmen müssen?
Ich weiß nicht. Bin ja nicht verheiratet. Aber ich würde Sie auf keinen Fall in einen Keller sperren, just weil sie mir nicht gehört.
Ja, vielleicht sind Sie nicht verheiratet, weil sich keine Frau auf sein Dreiecksverhältnis mit Ihnen und Ihrem Fahrrad einlassen würde.
Es gibt auch Frauen, die Fahrräder mögen. Es soll sogar Frauen geben, die so sehr einen Mann brauchen, dass sie auch ein oder zwei Fahrräder daneben in Kauf nehmen. Es heißt doch, eine Frau ohne Mann ist wie ein Fisch ohne Fahrrad.
Also, ich fürchte, Sie haben da etwas missverstanden.
Wollen Sie nun die ganze Geschichte hören? Ich warte unten in dem Café auf Sie. Sie erkennen mich ganz leicht an meinem Fahrrad.
Ja, vielleicht sollten wir was zum Umgang mit Rolfs. Es gibt ja sehr unterschiedliche Zugänge. Wenn man das Lesetheater sich hernimmt, es kann jeder, der will, ein Stück vorschlagen, das er will. Keiner kann einem dreinreden. Jeder holt sich seine Besetzung zusammen. Keiner kann einem dreinreden. Und die Art, Leseort, wie er die Texte zusammenstellt oder ausgibt, kann ihn auch keiner dreinreden. Und da sieht man schon, dass sich die Katze in den Schwanz beißt. Man kann nicht verlangen, dass immer tolle Qualität rauskommt, weil wenn ich alles basisdemokratisch will, kann ich halt nicht hochgedionte Qualität verlangen. Manche Proben lesen es einmal durch, manche machen es aktionistisch, reißen am Tisch das Kuvert aus und lesen. Da nehme ich mich nicht aus. Aber vielleicht können Sie was dazu sagen, wie der Rolf selber umgegangen ist, wenn er eine Lesung gemacht hat, wie sein Zugang war.
Na, der Rolf, also es, normalerweise, wenn ich jetzt ein Stück verantworte, dann kopiere ich das gesamte Stück, mach die Kürzungen, streich ein, dann kopiere ich diese Version für jeden Mitlesenden. Nicht so Rolf Schwenter. Rolf Schwenter hat jedem Mitlesenden immer nur jene Seiten gegeben, an denen man dran war. Also da konnte es schon passieren, dass man am Beginn der Seite dran war und nicht gewusst hat, was vorher sozusagen das Stichwort ist, was das letzte Wort ist, damit man weiß, wann man dann lesen soll, weil es, man hat vielleicht gehabt die Seite 7 und dann wieder die Seite 17 und dazwischen nichts.
Sprünge und Striche waren nicht bekannt.
Also intern Fragmente genannt.
Ja. Das hat dazu geführt, dass sich also manche vor diesem Schrecken gefürchtet haben, mitunter zu Recht, und gedacht haben, sie sichern sich ab, sie kaufen sich eine Reklamausgabe, dann kennen sie das Stück, dann sind die Leute mit 5 verschiedenen Ausgaben und Übersetzungen da gesessen und die Anschlüsse waren ähnlich versaut.
Und da ist es auch schon mal vorgekommen, dass eben einer keinen Einsatz oder nicht gewusst hat, dass er jetzt dran ist. Dann ist kurzerhand der Rolf, denn der hatte ja den gesamten Text, hat er dann einfach für diesen Lesenden, der jetzt seinen Einsatz verpasst hat, hat dann er diese Stelle gelesen. Also.
Das war natürlich aus Spargründen, weil er wollte Kopierkosten sparen.
Genau.
Und eben, weil du gesagt hast...
Und weil er so Massenlesungen gemacht hat. Ne? Er wollte nicht 3000 Seiten mitbringen.
Ja, und einmal hat er wirklich gesagt, ein Reklamheft sei billiger als die ganzen Kopierkosten. Aber wie gesagt, dann müsste die nämliche Ausgabe sein. Und ich habe mir ja auch früher die Mühe gemacht, dann in der Bibliothek das Stück anzuschauen oder ein Reklamheft zu kaufen. Und gegen Schluss habe ich dann einfach gefragt, wer hat die Seite sowieso? Wie geht der letzte Satz? Danke, haben wir den letzten 5 Worte aufgeschrieben und darauf gewartet.
Das hat aber bedeutet, dass die Leute nicht pünktlich gekommen sind, sondern schon vorher im Raum waren.
Ja, hast du hoffen können.
Das musst du hoffen, weil es konnte natürlich auch passieren, da dass jemand 5 Minuten vorher es kommt und dann nicht mehr wirklich Zeit hat, das zu besprechen.
Gut, wir hören uns einen weiteren Ausschnitt an von Hanre Wolf Käfer, Der älteste Job.
Die nächste Szene heißt Der älteste Job und ist von mir, Hanre Wolf Käfer. Gut in seinem Büro, dort kommt sich vorstellen.
Guten Tag, ich wurde hierher geschickt.
Sie führen sich hier aber nicht gut ein. Wie wäre es mit einem ortsüblichen Grüß Gott?
Sag ich ja sonst meistens, aber es klingt doch komisch, wenn ich zum Herrn Müller komme und ich sag Grüß Müller.
Ist auch wahr, machen wir schnell. Was haben Sie für Zeugnisse?
Keine.
Empfehlungen?
Auch nicht.
Immer schicken die uns irgendwen und wir sind dann die Bösen, wenn es nicht klappt.
Da machen Sie sich nun einmal keine Sorgen. Der Böse bin schon immer ich. Selbst wenn es heißt, dass es eine Erlösung wäre.
Haben Sie überhaupt die Nerven für diesen Job?
Wäre ich sonst hier?
Das sagt sich leicht. Es ist nicht so einfach. Der Letzte war zu mitleidig, hat sich dauernd rühren lassen.
Da bin ich nicht anfällig.
Oder manche haben es mit der Furcht zu tun bekommen.
Keine Gefahr bei mir.
Es ist ja nichts dabei als Provokation, tötet Schüssel zu schreien. Sie müssen es aber auch machen.
Schüssel? Schüssel?
Nicht Schüssel, eher im Gegenteil.
Gusenbauer?
Nein, was halt anfällt. Wenn Sie den Job bekommen wollen, müssen Sie ohne Ansehen der Person handeln. Meist sind es aber ohne dies unbekannte, anonyme, arme Teufel, Arbeitsgebiet Altersheim, Spitäler, Straßenverkehr.
Ich habe keinen Führerschein.
Na, da fängt's ja schon an. Ich bin doch kein Wohltätigkeitsverein. Wird halt den Straßenverkehr jemand anderer übernehmen. Wie steht's mit der Fitness? Sie wissen, dass die meisten sich bis zum letzten Atemzug wehren.
Kein Problem. Schwarz ist meine Leibfarbe. Auch beim Gurt mehrerer Kampfsportarten. Und für manch einen wird es ja doch eine Wohltat sein, wenn einer schon ewig lebt.
Es kommt jedem zu kurz vor. Jeder möchte noch mehr und mehr und noch.
So ist es halt.
Dann verlegen Sie sich aufs Bitten und Betteln.
Auch damit habe ich Erfahrung. Aber sowas werden Sie doch nicht machen.
Warum sollte ich?
Eben. Sie haben Ihre Existenz lang nur befohlen und angeordnet, verurteilt, verziehen, verdammt, bestraft. Und manchmal belohnt. Von Bitten wüsste ich nichts. Bis auf das mit dem Kelch.
Mit welchem Kelch?
Na, dass der Kelch an Ihnen vorübergeht.
Das war mein Sohn.
Ich habe gedacht, da ist kein Unterschied.
Ist auch keiner, aber wozu Ihnen das erklären, versteht ja doch keiner.
Wissen Sie eigentlich, wer damals die Arbeit gemacht hat, als es um das Leben Ihres Sohnes ging?
Keine Ahnung. Ist ja bald 2000 Jahre her. Auf jeden Fall dürfen Sie keinen Aufschub geben.
Ich denke nicht daran, das kostet mich die Stelle.
Gut, dass Sie das wissen. Die Leute haben aber ihre Tricks und ihre Kniffe.
Ja, nicht nur die Leute. Ich habe auch meine Erfahrungen.
Sie sind also kein Anfänger, wenn Sie dauernd auf Ihre Erfahrung hinweisen. Sie haben schon in dieser Sparte gearbeitet.
Glauben Sie, einen neuen würde man Ihnen schicken?
Und wo haben Sie, wenn ich fragen darf?
Sie dürfen. Also, mich schicken Sie in heiklen Fällen. Mithras war einer. Er wollte übrigens auch nicht kapieren, dass es zu Ende war. Zarathustra, Wotan, Baal oder Zeus. Der wollte besonders schlau sein. Dachte, dass er sich durch Umbenennung auf Jupiter entzieht. Hat ihm auch nichts genützt. Überhaupt, diese Umbenennungen. Obre oder Aton oder Vurusemu, Kukulkan oder Itzamna oder Huitzilpochtli, Amaterasu oder sonst wie. Ich hab sie alle gewollt.
Das sind Namen.
Nein, das haben immer nur die Nachkommen behauptet. Das waren schon ordentliche Brocken. Von denen wollte keiner freiwillig gehen. Glauben Sie mir das? Allein das Hinscheiden des zähen Mithras. Aber ist ja auch. Machen Sie sich jetzt fertig.
Wie bitte?
Ja. Machen Sie sich bitte fertig. Jetzt sind Sie dran.
Ich hoffe, es geht Ihnen bald wieder besser.
Mir geht es gut. Ich mache nur meine Arbeit. Mitnehmen können Sie bekanntlich nichts, nur hinterlassen. Also kommen Sie.
Aber das kann doch nicht wahr sein. Wer schickt Sie?
Die Natur der Sache und Friedrich Nietzsche.
Nietzsche. Wer ist das schon? Ich bin allmächtig.
Das sagt jeder. Ich bin nicht allmächtig, aber auf lange Zeit war ich noch jedes Mal mächtiger als die Allmächtigen.
Aber es gibt doch ältere Herrschaft, die wären doch eher dran. Jahwe zum Beispiel.
Sonst pochen Sie doch immer so auf Ihr Alter.
Aber ich bin noch jung. Ich bin im besten Alter.
Allah ist noch jünger. Um 600 Jahre etwa.
Und Sie glauben, Sie schneien da so herein, sagen, kommen Sie mit und die Angelegenheit ist in 3 Minuten erledigt?
In 3 Minuten nicht. Nicht in 3 Minuten. Das ist kein 3-Minuten-Spiel. Hat noch bei jedem länger gedauert. Und bis es sich dann erst herumspricht. Aber ich habe Zeit. Man sieht es mir nicht an. Aber ich bin so viel älter als Sie, Ich habe Zeit.
Ja, Rolf Schwenter war ja bei allen sehr beliebt und also er hat es nicht gern gehört. Wir haben immer gesagt, er ist der Guru des Lesetheaters. Wollte er nicht sein. Aber er selbst war denn eher ein distanzierter Mensch. Also so, er hat jeden zugelassen und er hat jeden herzlich willkommen geheißen im Lesetheater. Aber so Körperkontakt, was halt die Leute so gern tun, in der Pussy-Pussy-Gesellschaft, das war eigentlich nicht seins.
Sie ist sehr gern mit sehr vielen Menschen zusammengesessen, aber da gebe ich dir recht, es war nicht seins. Ja.
Ich habe ihn eigentlich auch immer sehr präzise, distanziert erlebt. Er hat aber immer zugehört, hat eine endlose Geduld gezeigt. Ja. Und ich fand das in den letzten Jahren dann nicht mehr. Wahrscheinlich hat das Lesetheater auch viel Erfahrung mitgebracht, aber es war lange nicht anzumerken, wann er komplett genervt war. Also er konnte nebenher rechnen, schreiben, was auszahlen und sich dann von irgendeiner psychisch beeinträchtigten Juristin quälen lassen mit stundenlangen Sprechattacken an ihn. Und man hat nichts an ihn gemerkt.
Vielleicht, weil er Soziologe war. Das Sam?
Ja, das weiß eher, ich nicht. Eher, weil er Devianzforscher war. Also die Randgruppen haben ihn natürlich interessiert und das war auch seins. Und das war auch der Grund, warum im Lesetheater auch Leute mitlesen, die des Lesens zwar mächtig, aber nicht unbedingt schauspielerische Qualitäten mitbringen. Aber er, sein Credo war, jeder, der gerne lesen möchte, der soll auch lesen dürfen. Und das hat, glaube ich, schon mit der Randgruppenforschung, die ihm so wichtig war eigentlich.
Und es ist natürlich klar, dass so ein Verein auch Leute anzieht, die vielleicht sonst überall rausfallen oder nicht gern Anecken, gesehen sind.
Anecken vielleicht.
Anecken ist schön gesagt. Und ich denke schon, dass er das sehr beobachtend eher wahrgenommen hat und fasziniert war. Aber wie ihr gesagt habt, das zugelassen hat auch sehr, sehr geduldig war und mir ist das auch in letzter Zeit aufgefallen, dass er das dann nicht mehr konnte, wenn 5 Leute auf ihn eingeredet haben, hat ihn das schon unruhig gemacht oder er konnte dann nicht mehr 5, 6 Sachen gleichzeitig machen. Aber ist ja klar, altersmäßig auch.
Aber es war schon einer jener Wissenschaftler, die das, was sie predigen, auch wirklich für sich akzeptiert haben. Und deswegen hat er auch die Geduld aufbringen können, weil er auch wirklich der Haltung war und das gehört dazu. So dieser Wittgenstein-Satz, die Welt ist alles, was der Fall ist.
Ja, und das ist ja auch, weil du sagst, er hat es zugelassen, nicht? Also Körperkontakt wollte er nicht, aber wenn jetzt jemand hingekommen ist und ihn umarmt hat, dann hat er das auch geduldet und hat nicht gesagt, lass mich in Ruhe oder so. Oder
aber man hat schon gemerkt, dass er sich nicht hinwendet, sondern eher wegbiegt, wenn es geht. Das heißt, man muss wirklich sagen, eigentlich ist er, also, man hat gewusst, wofür er steht, also es war eine Klarheit, es war klar, wofür er steht. Das hat sich in den letzten Jahren vielleicht auch ein bisschen verändert, aber es war nicht so, dass man überraschend eine komplett andere Meinung am nächsten Tag von ihm hören konnte, sondern es war klar, wenn der Rolf am Tisch ist, er steht für etwas und das war klar.
So wie er dafür stand, dass er nicht telefonieren will.
Genau, ein guter Einwurf.
er hat den neuen Medien nicht zugetan, um es sehr höflich auszudrücken.
Überhaupt nicht den neuen Medien, mit denen wollte er nichts zu tun haben. Er hat ja auch mal ein Buch geschrieben über die Unmöglichkeit zu telefonieren. Und irgendwann wurde ihm von Leuten im Lesetheater klargemacht, es geht nicht. Solange seine Mutter noch lebte, konnte man anrufen, weil da hat die Mutter das Telefon beantwortet. Dann ist die Mutter verstorben und dann war er nicht mehr erreichbar. Also wenn man was vom Rolf wollte, dann musste man ins Wirtshaus gehen oder ins Kaffeehaus, wo man... Und man hat ihm also irgendwann einmal klargemacht, es geht nicht. Du musst für uns auch erreichbar sein, vor allem die Vorstandsmitglieder. Und dann hat er die geniale Idee gehabt, wie er am wenigsten Anrufe bekommen kann. Nämlich hat gesagt, gut, von 0 Uhr bis 3 Uhr früh kann man mich anrufen. Das ist nicht jedermanns Sache, um diese Zeit zu telefonieren.
Und das ist aber ein Hinweis, wie früher die Kulturpolitik noch mitgedacht hat oder auch den Wunsch hatte, dass es unterschiedliche Formen gibt, was heute undenkbar ist. Ich bin einmal im 7. Bezirk bei der Kulturbeauftragten gesessen, wegen eines Förderansuchens, sagen wir Pi mal Daumen 14 Uhr. Und wir kamen zum Gesprächspunkt, wo ich gesagt habe, das weiß ich nicht, da muss ich jetzt den Rolf fragen. Das ist blöd, weil das immer so schwer, also ist erst in der Nacht zu erreichen. Aber was, ich rufe ihn einfach an, vielleicht hebt er ja ab, weil er nicht rechnet, dass jemand anruft. Also ich rufe um 14 Uhr an, Rolf ist dran, ich kläre das Thema mit ihm und sie fuchtelt schon die ganze Zeit neben mir herum, haben Sie den Rolf dran, haben Sie den Rolf dran, geben Sie mir den Rolf, geben Sie mir. Dann haben die zwei irgendwas ausverhandelt, dann legt sie auf und sagt, also wissen Sie, er hat ein Förderansuchen geschrieben und hat gesagt, er ist zwischen 0 und 3 Uhr früh zu erreichen. Aber wissen Sie, da schlafe ich, da kann ich ihn nicht anrufen. Aber immerhin den Humor haben die gehabt. Also heute würde man rausfliegen, wenn man sagt, man von 0 bis 3 kann man anrufen, ist schon einmal ein Streichungsgrund. Ne?
Er war ja ein Nachtmensch, er hat doch sehr oft auch erzählt, dass er sich in Kassel die Seminare immer auf den Nachmittag legen hat lassen, also auf keinen Fall Vormittagstermine. Doch seine Unterrichtseinheiten waren am Nachmittag.
Ja, und er war ja auch in Prüfungskommissionen drinnen, wo er genau. Das nicht mitentscheiden kann. Aber seine Bedingung war, wenn Sie wollen, dass er in der Kommission sitzt, dann nicht vor 1 Uhr und in irgendwelchen Härtefällen, kann es sein auch einmal um 11, aber andernfalls ist er halt nicht in der Kommission.
Also ich habe gehört, ich weiß nicht, ob das ein böses Gerücht ist, aber ich habe gehört, dass die Uni in Kassel Konferenzen, an denen er teilnehmen musste, weil es halt Konferenzen gibt, an denen ein Professor, bei denen ein Professor dabei sein muss, dass die diese Konferenzen am Nachmittag ansetzen mussten, weil er hat es verweigert, am Vormittag hinzugehen. Ich meine, das ist jetzt sein Begräbnis, findet ja am 31. August um 9 Uhr früh statt. Also er selber würde zu diesem Begräbnis nicht gehen. Ja.
Also würde man ihn nicht zwangszuteilen, er wäre nicht genau. Dabei.
Keinen Fall.
Gut, dann hören wir wieder einen Ausschnitt vom Lesetheater. Rolf Schwender und Cobbott, Alabama.
Okay, gut. Well, show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why, oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why, oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, we now must say goodbye. We lost our good old mama. And must have whiskey, oh, you don't mind. Oh, moon of Alabama, we now must say goodbye. We've lost our good old mama. And must have whiskey, oh, you don't mind. Well, show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next little girl, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, you now must say goodbye. We've lost our good old mama, and must have whiskey, oh, you know why.
Ja, weil Marius meinte, dass er nebenbei immer geschrieben hat, auch wenn 5 Leute um ihn rumgestanden sind. Er hat sehr gerne Listen geführt. Er hieß auch intern der Homo Statisticus. Und ein Kollege, der leider auch nicht mehr bei uns weilt, ist mit ihm in die Schule gegangen und meinte, er hatte das damals schon gemacht in der Schule. Und er hat auch ein Gedicht geschrieben, eines der Psalter, wo er das beschreibt, er sitzt im Kino und führt Listen, Wortlisten, wie oft Worte vorkommen sind. Lieblingsstück war ja Pension Schöller. Und da beschreibt er im Gedicht, kam auf 242. Ja, also das war sicher ein ganz wichtiger Teil von ihm, sich aber über Listen und Statistiken zu definieren.
Aber auch ein wichtiger Teil dann im Lesetheater, denn er konnte also immer sagen, der Kollege sowieso hat jetzt seine 30., seine 50., seine 70., seine 100. Leseaufführung mitgemacht. Er hat immer auch veröffentlicht, wir haben jetzt den 125.000. Zuschauer oder den, ja, also er hat auch da diese Statistik, das war also für ihn irgendwie ganz, ganz was Typisches und für uns sehr angenehm, weil wir haben überhaupt nicht uns irgendwas merken müssen, weil wenn wir sowas wissen wollten, haben wir gewusst, wir brauchen nicht den Rolf fragen, der weiß genau, wer, wann, wo. Und sein phänomenales Gedächtnis, nicht? Man konnte den Rolf fragen, sag einmal, hast du irgendwo die Adresse vom XY? Er hat nicht nachschauen müssen. Er konnte aus dem Kopf die Adressen der
Lesetheater. Ja, man hat gesagt, ja, der Kollege wohnt auf der Landstraße Hauptstraße 136, Stiege 2, Stock 3, Tür 14.
Ja.
Telefonnummern hat er keine.
Ich wollte dich ganz allerdings keine Telefonnummern.
Nein.
Aber er konnte wirklich Tür und Stock und Stein von hunderten Leuten auswendig. Ja. Es war unglaublich.
Das bringt mich zum Thema Adressen natürlich, nicht? Mhm. Wir versenden ja einmal im Monat unser Monatsprogramm und heutzutage ist das ja selbstverständlich alles, also am Computer die Adressdateien. Dem war nicht so. Als ich zum Lesetheater kam, waren die Adressen handgeschrieben. Ich habe sie dann immer an meine, also die Vorlagen an meine Arbeitsstelle mitgenommen und habe sie dort einzeln auf Etiketten kopiert. Mein Arbeitgeber sollte das natürlich nicht wissen, nicht? Also das habe ich dann gemacht, wenn niemand mehr da war.
Schau, dass der Pension nicht gestrichen wird.
Und da waren also diese handgeschriebenen Etiketten völlig ungeordnet. So wie die Adressen hereinkamen, wurden sie auf dieses A4-Blatt geschrieben, in diese Kästchen. Dann wurden sie also auf die Programme geklebt und dann sind wir im Kaffeehaus rund um die Tische gelaufen. Wo ist der 3. Bezirk? Aha, und dann haben wir es dort hingelegt. Und wo ist der 7. Bezirk? Dann waren das so Häufchen, die sind dann immer umgefallen. Dann hat irgendjemand einmal die Idee gehabt, wir sollten Körbchen kaufen, damit wir das in die Körbchen legen können. Dazu kam es nicht mehr. Es hat dann tatsächlich jemand gefunden, der die Adressen alle in den Computer eingetragen hat. Und seither sind wir digitalisiert sozusagen und gehen mit der modernen Zeit, was für das Lesetheater ja nicht unbedingt sehr typisch ist.
Was man sagen muss, haben wir deiner Tochter zu verdanken, weil die als erstes im Schulprojekt, ich glaube noch im Gymnasium, als Schulprojekt.
Die Adressen hat sie noch vorher gemacht, nicht im Gymnasium, nach der Matura.
Aber das Website-Projekt war ein Schülerprojekt.
War ein Projekt in der Schule. Sie mussten irgendetwas präsentieren und da hat sie unsere Homepage gestaltet. Aber die Adressen hat sie schon vorher gemacht.
Aber ohne solche Interventionen, die immer kostenneutral sein mussten, wäre es nie in diese Bereiche Homepage, vorgedrungen.
Die Homepage haben wir gekriegt, weil sie ein Projekt machen musste, nicht? Naja,
und dann vielleicht seine Buchproduktion. Ich meine, wir sind jetzt nicht alle drei wahrscheinlich nicht geeignet, über seine Bücher zu sprechen. Wir haben viel auf der Frankfurter Buchmesse auch erlebt, natürlich. Er hat ja 30 Bücher geschrieben, eine Zeit lang waren es 2 im Jahr. Das konnte er, weil er mochte nicht fliegen und er hatte seinen Hauptpunkt in Kassel. Und nachdem seine Mutter über 100 wurde, auch einen Hauptpunkt noch in Wien, weil er sich als einziger Sohn ja da gekümmert hat und bei ihr gelebt hat. Und dadurch kamen diese 2 Schwerpunkte Kassel-Wien in Wien, die GAF und die IG-Autoren und ich weiß nicht was alles und das Lesetheater und der Brotberuf in Kassel. Und in diesen Zügen, man fährt lang zwischen Kassel und Wien im Zug,
Da hat er all die Bücher schreiben können und auf seinen DIN A5-Zetteln so von einer Ecke bis zur anderen bekritzelt, ganz dünn, also ganz, ganz in engen Zeilen. Und ich habe ihn da zufällig einmal getroffen. Ich war auf der Documenta in Kassel, wusste nicht, dass er im Zug ist. Die Leute sind schon gestanden, weil es der letzte Tag der Documenta war, also auch in der ersten Klasse alles gestanden wie die Sardinen. Ich suche ein Klo, gehe durch ein paar Waggons durch. Alles gesteckt voll und Rolf Schwenter sitzt alleine auf einem Vierertisch in der zweiten Klasse. Warum? Die Leute wollten sich nicht setzen, die vielen Plastiksackeln, die Optik, die er hatte. Aber er konnte da sich ausbreiten und da waren alle seine Zettel und so sind viele wahrscheinlich seiner Werke entstanden.
Ich habe ja jetzt von der Witwe erfahren, dass es also auch noch Stücke gibt, die er als Schüler geschrieben hat, alles unveröffentlicht. Und man weiß gar nicht, was also im Nachlass noch alles gefunden wird. Mhm. Also sie weiß nur, in letzter Zeit hat er vor allem Poesie geschrieben. Man wollte, dass er noch ein Stück schreibt übers Altwerden. Dazu kam es nicht mehr. Das habe ich jetzt also im E-Mail-Verkehr, seine Witwe benutzt ja doch die neuen Medien, im E-Mail-Verkehr von der Witwe erfahren. Mhm.
Also er hat eigentlich auch ganz gern gekontert, wenn jemand gestorben ist und gesagt hat, nein, das hätte ihm jetzt gefallen und das wird ihm jetzt sicher gefallen, wenn wir jetzt dieses und jenes machen. Da hat er probaterweise drauf gesagt, ja, und mit welchem Körperteil soll er das jetzt spüren? Aber auch seine Verleger, zum Beispiel Promedia Verlag, Hofbauer, hat, glaube ich, eh auch in einem Nachruf geschrieben, dass man also gute Nerven haben musste als Verleger. Wenn man ihm, keine Ahnung, ich habe jetzt drüber hinweggelesen, plus minus 10 Tage vor der Deadline, als Verleger gesagt hat, wo ist das Buch, wie weit sind wir? Hat er gesagt, ja, geschrieben habe ich noch nichts, aber ich muss ja noch 3 Bücher zu dem Thema lesen, die muss ich dann in einer Bibliothek holen und dann schreibe ich das. Und es war erstaunlich, er ist immer, aber da musste man die Erfahrung mit ihm haben. Er kam pünktlich mit seinem Text daher, es war kein Lektorat notwendig, es war druckreif, ohne irgendwelche Fehler.
Irgendjemand musste es einmal transkribieren von der Handschrift ins...
Naja, das schon, aber man brauchte kein Lektorat für Satzzeichen, sonst was, das war also druckreif, kam das dann vom Hirn in die Feder.
Er hat auch druckreif gesprochen.
Gesprochen wollte er, aber druckreif gehört.
Also diese ewigen Sandler-Vergleiche wegen der Optik, wenn der mal den Mund aufgemacht hat, also so differenziert und eine so schöne Sprache, also so genau. Mhm. Und auch die in der Wortwahl, das war schon eigentlich angenehm.
Ja, das Kochen war ihm noch sehr wichtig.
Ja, ja, genau.
Kochbücher.
Hat Kochbücher geschrieben.
Er hat nicht nur Lyrik geschrieben.
Aber immer so diesen soziologischen Einschlag, so arme Essen, reiche Speisen. Also so ähnliche Buchtitel hat es da gegeben.
Gut, dann hören wir noch einen Ausschnitt.
Jetzt kommt von Heinz R. Unger, Think Big. Der Standesbeamte Georg Groß, der Selbstständige Karl Klein.
Verzeihung, draußen steht deutlich Groß. Man hat mir gesagt, Anträge für Namensänderungen. Zweiter Stock, Tier 21, Magister Georg Groß. Sind Sie groß?
Schauen Sie mich doch an.
Naja, ich weiß nicht.
Groß bin ich nicht.
Nicht? Na dann...
Ich bin nicht groß, ich heiße nur so.
Sie sind also groß, großartig. Dann bin ich ja richtig bei Ihnen. Ich möchte nämlich größtenteils meinen Namen ändern lassen.
Weshalb?
Er deprimiert mich.
Schwermut allein wird nicht genügen. Da könnte ja jeder kommen. Für eine Namensänderung müssen schon triftige Gründe vorliegen.
Und was sind triftige Gründe?
Zum Beispiel Namen, die Sie verächtlich machen, die Sie persönlich kränken, Namen, die Sie gesellschaftlichen Spott und Hohn aussetzen oder am beruflichen Fortkommen hindern. Trifft etwas davon auf Sie zu?
Ja, ja, alles, alles trifft auf mich zu, Herr Groß.
Wirklich wahr? Also was ist Ihr Problem?
Ich bin klein.
Das sieht man. Aber da kann man nichts machen. Wie ist Ihr Name?
Klein.
Ja, und was ist mit diesem Namen?
Er ist mir zu klein.
Soll ich ihn für Sie vielleicht vergrößern?
Ich hätte ihn gern geändert.
Wie wollen Sie denn heißen?
Groß?
Sie wollen Ihren Namen ändern lassen von klein auf groß. Wie stellen Sie sich denn das vor?
Ja, ja, großartig.
Sie sind aber zweifelsohne klein.
Das ist es ja eben. Ich meine bisher, deshalb will ich ja meinen...
Das sind keine triftigen Gründe. Betrachten Sie es so, wenn Sie klein sind und klein heißen, passt das doch wunderbar zusammen.
Das ist ja das Deprimierende. Es ist so übersichtlich.
Da kennt man sich wenigstens aus. Sie sind klein und bleiben klein. Das passt wie angegossen.
Ich will aber nicht ewig klein bleiben.
Glauben Sie, dass das Wollen allein nützt?
Beim Namen schon. Wenn man schon Minderwertigkeitskomplexe hat, deswegen, ist das kein triftiger Grund?
Schauen Sie, wenn Sie klein sind, aber groß heißen würden, das wäre doch das perfekte Chaos. Kein Mensch würde sich auskennen mit Ihnen, Sie selbst am wenigsten. Sie würden womöglich durchdrehen und in psychiatrische Behandlung müssen.
Ich bin in psychiatrischer Behandlung.
Aber doch nicht, weil Sie groß heißen und klein sind.
Nein, weil ich klein bin und klein heiße.
Und jetzt stellen Sie sich groß vor, dass...
Ich stelle sie mir gar nicht vor.
Nein, Herr Klein, ich meine, Sie stellen sich vor, dass Sie sich mit groß vorstellen. Na, und was wären Sie dann?
Groß.
Nein, zum Kuckuck. Sie wären klein, klein, klein.
Winzig?
Ja, das gerade nicht, aber...
Aber ich könnte mich groß nennen.
Das wäre doch total verwirrend.
Aber gerecht.
Das Leben, lieber Herr Klein, ist nun einmal nicht gerecht. Oder wie der Ami sagt, life has no king size.
Schauen Sie sich doch einmal selber an. Sie sind auch nicht gerade riesig, nicht wahr? Aber trotzdem heißen Sie groß.
Na eben, sag ich doch. Gerecht ist das Leben nun einmal nicht.
Sie heißen groß, außerdem sind Sie Magister, obendrein Staatsbeamter, also meine Behörde, die über mich, egal ob klein, ob groß, entscheidet, pensionsberechtigt sind Sie, pragmatisiert sind Sie und zu allem Überfluss heißen Sie auch noch groß, also wie viel wollen Sie denn noch?
Ich will gar nichts, ich bin unbestechlich. Außerdem kann ich nichts dafür, dass Sie klein sind. Das ist nun einmal Vorbestimmung, Kismet, Karma.
Vielleicht ein Gedicht von Christine Huber, das so seine Leidenschaft, er war ein leidenschaftlicher Esser auch, sowohl guter Küche als auch eher nicht so guter Küche. Da musste halt der Brotkorb umso größer werden. Also die seine Leidenschaft für Essen und für Katzen umreißt. Bruno der Kater. So was Weiches, sagt die Geschichte. Mit Handbewegung dazu, laut Mahlzeit für beide. Nun Konzentration.
Naja, Katzen waren ja wirklich seine große Leidenschaft. Die größte Freude konnte man ihm machen, wenn man die Katze überhaupt mitgebracht hat oder wenn man ihm ein Foto von seiner Katze mitbrachte. Er hat ja zu Hause tatsächlich sowas wie einen Altar unter Anführungszeichen gehabt, mit Fotos von Katzen, der Lesetheatermitglieder. Wir haben ja auch sogar mal gescherzt und gesagt, um Lesetheatermitglied zu werden, muss man eine Katze haben. Dann haben wir es abgeschwächt auf Katzenliebhaber sein. Aber Katzen waren wirklich seine große Leidenschaft.
Und er hat dann auch über diese Plastikausgaben oder Fotos wirklich mit der Hand drüber gestrichen, mit den Worten,
sowas Weiches.
Ja, es gäbe noch viel zu erzählen über Rolf Schwender, aber die Zeit wird uns ein bisschen knapp. Nochmal, wann das Begräbnis ist, glaube ich, wichtig.
Ja, das Begräbnis ist am Samstag, dem 31. August um 9 Uhr in der Früh im 14. Bezirk am Baumgartner Friedhof. Gut zu erreichen, denn direkt vor dem Friedhof ist eine Bushaltestelle, ich glaube 57a.
Und es wird sicher eine spannende Trauergemeinde bei den vielen Bezügen, die er hatte.
Gut, ich bedanke mich für euer Kommen.
Wir danken für die Einladung.
Dankeschön.
Ganz, ja, können wir machen. Susanne C. Schwarz-Aschner, das ist ein Rauchspring, Eva Philipp und Marius Gabriel.
Guten Abend.
Danke.
Guten Abend. Wiedersehen.
Wiedersehen.
Ich bedanke mich recht herzlich für Ihr Interesse und würde mich freuen, Sie das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen.
Ö1 Campus.